Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In dieser Folge, es ist die Nummer 149, geht es noch einmal um den 1935er Roman Three Act Tragedy, eine Tragödie in drei Akten. Es ist eine Folge, in der es um Indizien geht, ich habe das ja mal Cluefinder-Folge genannt. Voller Spoiler, das muss ich vorausschicken, also wer gerne überrascht werden will, bitte diese Folge nicht hören, erst den Roman lesen, lohnt sich super. Also eine Folge, in der ich ein wenig über die Indizien erzähle, die Agatha Christie in ihrem Roman verteilt oder auch nicht verteilt oder die falschen Spuren. Aber auch die Charakterisierung der schuldigen Person und des Hauptverdächtigen werde ich ein wenig näher beleuchten und vor allem aber wird es in dieser Folge um die Atmosphäre gehen, um diese, ja, ich nenne es mal Theateratmosphäre, obwohl das Theater an sich gar keine Rolle spielt, aber es ist eben im Theatermilieu. Und wie ich noch rausarbeiten werde, gibt es ganz viele Theaterelemente und das finde ich total spannend. Und das, da habe ich mich so ein bisschen hinreißen lassen und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Folge, ich befürchte, relativ lang werden wird. Zunächst aber mal zur Auflösung. Wie es denn nun wirklich war? Oder wer es wirklich war? Nicht ganz so extrem wie bei The Murder of Roger Ackroyd, aber doch immerhin überrascht Agatha Christie mit einer Person, die wir eigentlich auf der ermittelnden Seite verortet haben. Sir Charles Cartwright, der bekannte Schauspieler. Das könnte als unfair verstanden werden, umso mehr als wir eigentlich keine wirklich brauchbaren Indizien bekommen, die zweifelsfrei auf ihn hindeuten, aber es gibt doch subtile Hinweise, dazu später mehr. Zunächst mal zu den drei Morden. Anders als alle lange annehmen, auch Hercule Poirot, ist der entscheidende nicht der erste Mord. Es ist der zweite, der von Sir Bartholomew Strange, auf den es eigentlich ankommt. Denn Sir Bartholomew musste nach Meinung von Sir Charles unbedingt sterben. Dafür gibt es zwei Gründe. In der englischen Originalfassung möchte Sir Charles Hermione Lytton Gore mit dem schönen Spitznamen Egg heiraten. Das geht aber nicht, weil er schon verheiratet ist. Seine erste Frau ist aber psychisch schwer krank, nicht mehr zurechnungsfähig und ist schon in einer Nervenklinik untergebracht gewesen, als Sir Charles berühmt wurde. Deshalb weiß auch keiner da was davon. Eine Scheidung von ihr war nach damaligem britischen Recht nicht möglich. Die Heirat mit Egg wäre also Bigamie. Aber solange niemand von seiner ersten Frau weiß, ist alles in Ordnung. Doch Sir Bartholomew weiß Bescheid und er muss deshalb sterben. Hier ist der Plan von Sir Charles zumindest wackelig. Denn woher will er denn wissen, dass nicht doch noch jemand anders Bescheid weiß, auch wenn er inzwischen einen anderen Namen angenommen hat? Und wäre es dann, so makaber das auch ist, nicht eigentlich viel effektiver gewesen, gleich seine erste Frau umzubringen? Wie auch immer, in vielen US-Bundesstaaten war in solchen Fällen damals eine Scheidung möglich. Insofern musste die Motivation in der US-amerikanischen Originalausgabe eine andere sein. Und so ist es dann auch. Nicht seine erste Frau ist wahnsinnig, die gibt es offenbar gar nicht, sondern Sir Charles selbst. Und er fürchtet wohl, dass Sir Bartholomew ihn einweisen lassen will. Auch hier gibt es ein ähnliches Problem, er kann nicht alle Psychiater umbringen, die ihn eventuell einweisen könnten. Welche Version ist nun die ursprüngliche? Da komme ich etwas später drauf. Der Mord an Sir Bartholomew ist zwar der entscheidende, aber er ist nicht der einzige und ist auch nicht der erste. Das macht es so knifflig. Die Motive für die beiden anderen Morde sind sehr ungewöhnlich, selbst für einen Poirot. Mr. Babington, das erste Mordopfer, muss sterben, weil Sir Charles für seinen Mord eine Generalprobe haben möchte, wie er es vom Theater her gewöhnt ist. Das ist in seiner Logik umso zwingender, weil Sir Charles einen Bühnentrick, man könnte fast sagen einen Zaubertrick, anwendet. Während die Anwesenden durch den Mord abgelenkt sind, vertauscht Sir Charles die Gläser. Und so wird später auf dem vermeintlichen Glas des Geistlichen keine Spur des Giftes gefunden. Das Ganze heißt aber auch, dass es fast egal ist, wer in Crow's Nest stirbt. Generalprobe ist es immer. Es hätten auch Mr. Satterthwaite oder Hercule Poirot sein können, was der völlig schrecklich findet, nicht nur für sich, sondern für die ganze Welt. Das gilt nicht für Egg, weil ihr Sir Charles eigens einen unvergifteten Cocktail überreicht und auch nicht für Sir Bartholomew, es wäre ja schlecht, wenn der gleich bei der Generalprobe stirbt, weil Sir Bartholomew nie Cocktails trinkt. Sein drittes Mordopfer, Mrs. de Rushbridger, kennt Sir Charles nur vom Namen her. Es ist im Grunde eine Variante des Bühnentricks. Um den Scheinwerfer von dem falschen Butler Ellis abzulenken, in Wahrheit Sir Charles, improvisiert Sir Charles. Ellis, also Sir Charles, nimmt an dem Mordabend eine Nachricht für Sir Bartholomew entgegen. Völlig zufällig, das ist nicht geplant. Eine gewisse Mrs. de Rushbridger sei im Hospital eingetroffen. Als er dann die Nachricht seinem vermeintlichen Arbeitgeber übergibt, scherzen die beiden miteinander. Denn Sir Bartholomew weiß natürlich, dass Alice Sir Charles ist. Das haben die beiden vorher abgesprochen. Er hält das für eine wunderbare Maskerade, für einen Scherz. Dieses Miteinander-Scherzen des Butlers und seines Arbeitgebers wirken im Nachhinein aber seltsam und lenken dann lästigerweise die Aufmerksamkeit auf diesen mysteriösen Butler. Das kann Sir Charles gar nicht gebrauchen und er sorgt für Abhilfe, indem er ablenkt, indem er den Anruf selbst mit Bedeutung auflädt, der ja letztlich für den Fall überhaupt gar keine Bedeutung hat. Mrs. de Rushbridger hat überhaupt gar keine Verbindung zu irgendwas in diesem Fall, außer dass sie leider sterben muss. Denn diese unbekannte Dame scheint später, auch das arrangiert Sir Charles, sie scheint ein Telegramm an Poirot zu schicken mit der Bitte, sie aufzusuchen. Weil Sir Charles nicht riskieren kann, dass Poirot und Mrs. de Rushbridger miteinander sprechen und sie mitteilt, dass sie überhaupt gar nichts weiß, deshalb muss sie sterben. Sie wird ermordet, weil sie nichts weiß. Was also Sir Charles da zurechtgezimmert hat, ist eine Abfolge von Bühnentricks, von Ablenkungen und Täuschungen, inklusive Generalprobe. Darauf spielt schon das erste Indiz an, das wir bekommen, Poirot aber nicht. Wenn man so will, gibt Agatha Christie uns einen Vorsprung. Schon auf der ersten Seite, nach dem Inhaltsverzeichnis, steht ein Indiz, das eigentlich alles klar machen könnte. Denn dort finden wir eine kurze Auflistung von Personen, die an diesem fiktiven Theaterstück in drei Akten mitgewirkt haben. Und die erste Person, Regisseur, ist nicht etwa Hercule Poirot, sondern Sir Charles Cartwright, directed by. Genau der ist es, der in dem komplexen Mordplan die Fäden in der Hand hält, Regie führt. Agatha Christie kann das so unbekümmert hinschreiben, weil sie weiß, dass wir natürlich auf eine andere Fährte gelenkt werden. Ja, Sir Charles führt Regie, nämlich bei den Ermittlungen in diesem Fall. Dort ist es er, der vorausgeht, der organisiert und so weiter. Hercule Poirot hält sich zurück und sorgt am Ende für die Erleuchtung, Illumination. Die Regieassistenz wird von Mr. Satterthwaite und Hermione Lytton Gore übernommen. Ja, das stimmt schon alles. Aber wenn das ganz am Anfang des Romans steht, kann man es ja auch so verstehen, dass Sir Charles nicht die Ermittlungen koordiniert, sondern die ganze Handlung, also den Mord. Ein sehr offensichtliches und gleichzeitig unscheinbares Indiz ist die Tatsache, dass Sir Charles eigentlich gar nicht anders kann, als Schau zu spielen. Erst am Anfang der Seeoffizier, dann ist er ganz in seiner Rolle als Meisterdetektiv Aristide Duval und dann kommt natürlich sein ganz großer Auftritt als Alice der Butler. Ein Auftritt, den er sogar zweimal hinlegt, einmal auch als Ermittelnder. Also er muss tatsächlich sich ganz in seinem Element gefühlt haben. Sir Bartholomew bemerkt am Anfang auch, dass sein Freund und ja sein späterer Mörder eigentlich im richtigen Leben ein noch besserer Schauspieler sei auf der Bühne. Es ist interessant, dass einige der Seltsamkeiten in Sir Charles' Verhalten sich durch sein Acting erklären lassen. So ist es er, der auf die Möglichkeit eines Giftmordes bei Mr. Babington hinweist. Er ist es, der ohne Not erklärt, dass es gar nicht Sir Bartholomews Art sei, mit seinen Bediensteten zu scherzen. Und er weist sogar doch mal extra darauf hin, dass Nikotin und Insektizide bei Rosen was miteinander zu tun haben könnten. Für ihn als Mörder sind das keine klugen Aussagen. Aber als Meisterdetektiv muss er natürlich auf diese Tatsache hinweisen. Er hat also ein leichtes Problem, mit dem er aber offenbar problemlos klarkommt, dass er gleichzeitig Mörder und Ermittelnder ist. Und so kommt der Ermittler Sir Charles dem Mörder Sir Charles immer wieder in die Quere. Ein sehr interessantes Stilmittel der Autorin, das aber erst beim sehr genauen Lesen oder eben beim Wiederlesen auffällt. Andererseits muss man zugeben, dass Sir Charles darauf angewiesen ist, dass der erste Mord auch als solcher behandelt wird. Denn sonst steht der Butler Alice im Mittelpunkt des Verdachts, aber der war in Crow's Nest nicht anwesend, gerät dann ein wenig aus dem Blick, wenn man den ersten Mord eben auch als Mord bezeichnet. Denn diese fantastische Personifizierung des Butlers gerät sehr schnell auch in Probleme. Das ergibt sich zum Beispiel dadurch, dass er die Dinge anders anrichtet als ein normaler Butler, wie es dem Zimmermädchen Alice auffällt. Da ist dann diese uncharakteristische Scherzerei mit Sir Bartholomew und so geringfügige Hinweise, wie dass seine Augen im hellen Licht tränen, weil er sie mit Belladonna behandelt, um ihre Farbe zu verändern. Dass der Butler weiß, wie sich Gentlemen verhalten, ist dann, oder könnte es zumindest sein, ein Indiz für die wahre Identität des Butlers. Wenn es denn, also die ganze Butler-Geschichte, als Schwindel entlarvt wird. Ansonsten ist das natürlich nichts Besonderes. Das ist, wenn man so will, eben eine gute Qualifikation für einen Butler, wenn er mit Gentlemen zurechtkommt. Und schließlich gibt es dann das Muttermal in Form Australiens auf seinem linken Handgelenk. Und hier hat er irgendwie Pech. Die einzige, die das bemerkt, ist Miss Wills. Und die ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Mitten im dritten Akt, im 9. Kapitel, wird sie von Sir Charles interviewt. Für uns ist das eine seltsame Szene, weil wir nicht ganz schlau werden aus ihrem Verhalten. Ja, sie erzählt Sir Charles von dem Muttermal, aber sie scheint mehr zu wissen, als sie zugibt. Für einen gewissen Moment scheint sie sogar verdächtig. Allerdings können ihre seltsam wissenden Blicke auch darauf hindeuten, dass sie weiß, dass Sir Charles Alice ist. Denn sie beobachtet genau seine Hände und sie hat kurz davor gesagt, dass Hände sehr charakteristisch sein können. Auch das könnte ein Hinweis darauf sein, zumindest für uns, dass Sir Charles Alice ist. Zumindest, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Aber natürlich werden wir getäuscht dadurch, dass Sir Charles der Ermittelnde ist und dass wir das Gefühl haben, na, Muriel Wills ist so eine seltsame Persönlichkeit, die hat sicher irgendwie Dreck am Stecken. Und insofern ist das ja gekonnt gemacht. Und später wird auch klar, dass es genau aus diesem Grund Sir Charles sein muss, der Miss Wills interviewt. Denn nur so kann er von ihr belastende Aussagen zwar erhalten, aber dann einfach für sich behalten. Er kommt offenbar nicht auf die Idee, Miss Wills einfach aus dem Weg zu räumen. Vielleicht wäre ihm das nicht originell genug, aber ich glaube es was anderes. Ich glaube, er weiß, weil er sie kennt oder zumindest vom Hörensagen, er weiß, dass Muriel Wills ihre Beobachtungen für sich behalten würde, um sie unkenntlich in einem ihrer Werke zu verwenden, wie es ihre Art ist. Sie ist eine interessante Persönlichkeit. Sie dringt unbekümmert in die Privatsphäre anderer ein, durchstöbert ihre Sachen, ist unter ihrer unscheinbaren Fassade eine unbestechliche und auch gnadenlose Beobachterin. In anderen Krimis wäre sie eine Erpresserin, die dann auch aus dem Weg geräumt werden müsste. In diesem Fall ist sie für Sir Charles wahrscheinlich sogar dann ungefährlich, wenn sie genau weiß, was er getan hat. Darauf baut er. Und deshalb ist seine einzige Vorsichtsmaßnahme sicherzustellen, dass nur er sie interviewt. Es ist eine ganz eigene Welt, in der wir unterwegs sind, in der die meisten Beteiligten Theater spielen und sei es im übertragenen Sinn. Insofern passt es, dass Mr. Satterthwaite mit dabei ist, der sich selbst in den Mr. Quinn-Geschichten als Zuschauer auf der Bühne des Lebens bezeichnet hat. Auch Miss Wills erkennt zwischen ihm und ihr eine Wesensverwandtschaft, denn genau das ist auch ihre Rolle. Sie schaut zu, aber anders als Mr. Satterthwaite behält sie das dann nicht für sich, sondern sie kleidet es ganz anders, nämlich in ihren Theaterstücken. Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass das nicht unähnlich ist zu dem, was Agatha Christie alles so macht, dass sie eben auch zufällig aufgeschnappte Gesprächsfetzen oder Begegnungen völlig unkenntlich dann in ihren Romanen verarbeitet hat. Das große Pech von Sir Charles ist allerdings, dass er in Poirot einen Gegenspieler hat, der sich mit theatralischem Gehabe auskennt, der ganz zum Schluss bekennt, dass seine mangelnde Grammatik und sein Akzent nur Theater sind, um seine Gegner in Sicherheit zu wiegen. Also auch so eine Art Bühnentrick. Und natürlich auch seine nachgestellte Szene des Mordes im Crow's Nest ist ein weiterer Bühnentrick. Während alle Augen auf den scheinbar sterbenden Sir Charles gerichtet sind, tauscht Poirot nicht nur die Sherrygläser aus und weist so nach, warum auf den Gläsern kein Gift gefunden wurde. Poirot beobachtet auch den Gesichtsausdruck von Miss Wills und weiß nun, dass sie von Sir Charles' Schuld überzeugt ist und deshalb verblüfft, dass der, den sie für den Mörder hält, in Wahrheit jetzt offenbar zu sterben scheint. Die einzigen Hauptfiguren, die mit Theater nun gar nichts zu tun haben, sind Egg und Oliver Manders. Sie sind letztlich die Zuschauer, die aus der Vorstellung zurückkehren und merken, dass sie nach all dem Theaterdonner viel zufriedener sind mit der Realität und insofern miteinander. Noch einmal kurz zurück zu Butler Alice. Sein Charakter ist auch eine nette Variante des Themas »Der Mörder ist immer der Butler«. Hier ist es zunächst tatsächlich in den Augen fast aller. Dann wird er vom Verdacht befreit, also der Mörder ist plötzlich nicht mehr der Butler, weil er beim ersten Mord nicht dabei war. Nun ist er einfach nur noch einer aus der nicht kleinen Reihe von Butlern bei Agatha Christie, die ihre Arbeitgeber berauben, erpressen und so weiter. Eigentlich aber ist Alice sowohl der Mörder als auch nicht, denn es gibt ihn gar nicht. Sehr clever. Die kleine Nebenhandlung mit den Briefen, die unter einem Gaskamin entdeckt werden, ist Teil der Maskerade und gleichzeitig ein Indiz für die Schuld von Sir Charles. Er hat Entwürfe von Briefen gefälscht, in denen der angebliche John Ellis versucht, den Mörder zu erpressen. Das weist natürlich darauf hin oder soll darauf hinweisen, dass Ellis ein weiteres Mordopfer ist. Ein Mordopfer, das zum Beispiel so eine Idee der Detektive in einem Geheimgang des Landsitzes von Sir Bartholomew vor sich hingammelt. Die Art, wie die Briefe gefunden werden, ist allerdings so kompliziert, dass sie eigentlich einen starken Verdacht auf Sir Charles werfen müsste. Aber weil dieser so überzeugend den Meisterdetektiv Aristide Duval spielt und dann im Rahmen dessen ebenso überzeugend Butler Sir John Ellis verkörpert, dann nehmen wir es einfach hin als Overacting und ja letztlich als Zufall. Vielleicht auch tatsächlich als Genialität, denn Sherlock Holmes hätte die Papiere natürlich auf genau diese Weise entdeckt. Ebenfalls aus der Theaterwelt kommt das entscheidende Indiz für Poirot. Er ist sich schon lange relativ sicher, wer der Mörder ist. Aber er kommt nicht auf das Motiv für den ersten Mord. Und er findet auch keine Erklärung dafür, wie Sir Charles oder irgendjemand anders hätte sicherstellen können, dass nur Mr. Babington das Glas mit dem vergifteten Cocktail bekommt. Und diese Nuss kann Poirot deshalb nicht knacken, weil er, wie viele andere auch, annimmt, dass es einen Grund gibt für den Tod von Mr. Babington. Die These, die in Kriminalromanen dieser Zeit die Polizei oft vertritt, nämlich, dass es einen wahnsinnigen Mordlustigen gibt, der hier wahllos Leute umbringt, diese These wird hier nie vertreten. Sie wäre auch durch den zweiten Mord geschwächt. Aber in Wahrheit ist dieser Mord eine Generalprobe. Eine Generalprobe für den eigentlich beabsichtigten Mord. Das ist auf der einen Seite völlig plausibel und logisch, wenn man sich mal die Persönlichkeit von Sir Charles anguckt, und sobald dieser Mord als Generalprobe erkannt wird, ist es eigentlich ziemlich klar, auf wen das hinausläuft. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch unglaublich perfide und kalt, wie Sir Charles da einfach mit dem Leben anderer spielt. Für ihn ist es einfach alles nur ein Theater. Und im Theater sind die Leute ja nicht wirklich tot, wenn sie sterben. Hier allerdings schon. Auf diese Spur kommt Poirot allerdings erst im vorletzten Kapitel, als Egg ihm erzählt, dass sie mit Sir Charles die Generalprobe eines Stücks von Muriel Wills besuchen wird. Und dieses eine Wort Generalprobe löst bei Poirot die Handbremse und seine Ermittlung gewinnt entscheidend an Fahrt. Es ist das letzte Puzzleteil. Dieses eine Stück, dessen Generalprobe da übrigens besucht wird, ist kein reales Stück. Das wäre auch überraschend, weil die fiktive Angela Sutcliffe darin die Hauptrolle spielt. Es gibt tatsächlich eine US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 2006, die The Little Dog Laughed heißt, so wie dieses Stück. Aber die hat mit diesem fiktiven Stück gar nichts zu tun, außer dass die Namen wahrscheinlich die gleiche Wurzel haben. Little Dog Laughed ist, also der kleine Hund lacht, ist ein Zitat aus dem Kinderreim Hey Diddle Diddle und ist wiederum ein Beleg für die Vorliebe Agatha Christies für Kinderreime. Auf der anderen Seite ist sie damit in Großbritannien, zumindest zur damaligen Zeit, in sehr guter Gesellschaft. Nicht nur Muriel Wills weiß letztendlich, wer der Mörder ist. Auch Miss Milroy, die hocheffiziente Sekretärin von Sir Charles, macht sich so ihre Gedanken und kommt dann auf die richtige Lösung. Sie war beim ersten Mord mit dabei, aber nicht beim zweiten. Weil sie sich niemals so hätte verkleiden können, dass sie unbemerkt Zutritt zu Sir Bartholomews Anwesen und damit zu dieser Abendgesellschaft bekommen hätte können, scheidet sie relativ früh als Verdächtige aus. Aber im dritten Akt, Am Ende des 7. Kapitels begegnen sich Egg und Miss Milroy, als gerade die Zeitungen auf den Titelseiten in großen Schlagzeilen vom Ergebnis der Exhumierung Mr. Babingtons berichten, dass es Mord war und Nikotin. Und Miss Milroy verhält sich sehr seltsam, als eine Frau, die nicht weiß, was sie jetzt tun soll. »I don't know what I had better do about it.« Egg erfährt nun, dass Miss Milroy die Babingtons von früher kennt. Obwohl das die Verbindung ist, nach der sie schon lange suchen, irgendjemand, der den ersten Ermordeten schon lange kennt, führt diese Information nicht weiter. Aber dieses kurze Schwanken von Miss Milroy weist darauf hin, dass sie an ihrem Arbeitgeber zweifelt. Auch wenn das kein wirkliches Indiz ist, weil es alles Mögliche bedeuten könnte. Später erfahren wir, dass die Sekretärin in diesem Augenblick an die chemischen Experimente denkt, die ihr Arbeitgeber so ausgeführt hat in der letzten Zeit. Und im vorletzten Kapitel wird sie nur durch Poirot daran gehindert, diese Apparaturen zu vernichten. Warum Sir Charles so unvorsichtig war, das nicht selbst zu tun, erfahren wir nie. Noch ein Hinweis. Im 12. Kapitel des 3. Akts erfährt Miss Milroy als erste von der bevorstehenden Heirat zwischen Egg und Sir Charles und sie braucht eine Weile, bis sie den beiden gratuliert und sie tut das dann auch in einer seltsamen Stimme, wie Egg bemerkt. Egg kommt aber nicht dazu, näher darüber nachzudenken, weil nun die Nachricht von der Ermordung Mrs. The Rush Bridges eintrifft. Dieses seltsame Verhalten der Sekretärin lässt mehrere Deutungen zu. Zum Beispiel, sie ist eifersüchtig. Sir Charles verkündet dauernd, bald zu heiraten, es wird aber nie was draus. Oder schließlich, Sir Charles ist schon verheiratet. Die zweite Möglichkeit scheidet aus. Angela Sutcliffe, eine enge Freundin und frühere Geliebte von Sir Charles, sagt, dass er nie auch nur in die Nähe einer Heirat gekommen sei, auch wenn er zahlreiche Liebschaften gehabt habe. Die erste Variante, dass Miss Milroy eifersüchtig ist, könnte korrekt sein, denn sie betet ihren Arbeitgeber an, was wir da aber noch nicht wissen. Letztlich ist es aber die dritte Variante und damit haben wir das erste und einzige, was auch nur in die Nähe eines Indizes für ein Mordmotiv kommt, zumindest in der britischen Ausgabe. Ich glaube, es wäre durchaus möglich, vor Poirots Auflösung auf den richtigen Mörder zu kommen, ohne zu raten, auch wenn es mir nicht gelungen ist. Aber ich bin sowieso nicht so gut in solchen Dingen, weil es mir irgendwie relativ egal ist, ob ich gewinne oder Poirot. Mein Vergnügen an Agatha Christie liegt inzwischen auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube, dass das trotzdem möglich wäre, weil es doch etliche vage Hinweise auf seine Täterschaft gibt, die für sich genommen nur Möglichkeiten sind, über die man einfach hinweggehen kann. Aber zusammengenommen könnten sie sich zu einer Art Gewissheit verdichten. Damit kommen wir zur kniffligen Frage nach dem Mordmotiv, denn das hatte ich ja schon angedeutet und auch im Eingangsteil schon ein bisschen auseinandergedröselt, dass es da zwei unterschiedliche gab, in der englischen und in der US-amerikanischen Variante. Viel später in den 70ern schreibt Agatha Christie in einem Brief, dass die amerikanische Version die ursprünglich ist, aber das heißt nicht viel. Denn Agatha Christie hat nie großen Wert auf solche Details gelegt und kann sich im Rückblick auch einfach geirrt haben, war immerhin schon fast 40 Jahre her. Zunächst nochmal kurz zu den Motiven in Kürze. United Kingdom, Sir Charles ist schon verheiratet, kann sich nicht scheiden lassen, weil seine Frau nicht mehr zurechnungsfähig ist und nach wie vor in einer Nervenheilanstalt lebt. Er möchte aber Egg heiraten und so ist Sir Bartholomew in Weg, der ist der Einzige, noch Bescheid weiß. Beide Versionen verbindet, dass Sir Charles Cartwright eigentlich Charles Mack heißt. Cartwright ist sein Künstlername, der andere lange vergessen von der Öffentlichkeit. In den USA ist es anders. Sir Charles leidet unter Megalomanie. Das war das Ende seiner Karriere und der Grund für einen mehrmonatigen Aufenthalt in einem Sanatorium. Er war dann augenscheinlich geheilt, aber offenbar ist Sir Bartholomew nicht zufrieden und spielt mit dem Gedanken, ihn wieder einweisen zu lassen. Das will Sir Charles verhindern und ermordet deshalb seinen Arzt und Freund. Hier ist weder von einer ersten Frau die Rede, noch davon, dass Egg und Sir Charles heiraten wollen. Egg ist zwar verliebt in den Schauspieler und er in sie, aber das ist nicht Ernstes. Im entscheidenden Moment ist sie dann doch stärker zu Oliver Manders hingezogen. Insofern sind beide Ausgaben doch an vielen Stellen deutlich unterschiedlich, auch wenn die Morde an sich und wie sie ausgeübt und vertuscht werden, identisch sind. Allgemein wird angenommen, dass die englische Version die ursprüngliche ist. denn es hätte einen Grund gegeben, sie für den US-Markt umzuschreiben. In vielen US-Bundesstaaten war es ohne weiteres möglich, sich von einem nicht mehr zurechnungsfähigen Ehepartner scheiden zu lassen. Insofern wäre das UK-Motiv vielleicht einfach nicht verstanden worden. Das US-Motiv dagegen hätte für den britischen Markt nicht verändert werden müssen. Ob das eine oder das andere Motiv inhaltlich schlüssiger ist, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Mir sagt inzwischen das Britische besser zu, aber Agatha Christie hat sich mit der Veränderung in die eine oder andere Richtung tatsächlich viel Mühe gegeben. Wie gesagt, in der UK-Ausgabe sind die Indizien für das Mordmotiv sehr schwach. Das leise Zögern von Miss Milroy ist eins davon. Ein anderes ist das Zögern von Sir Charles Egg, einen Heiratsantrag zu machen. Ja, wir bekommen dafür einen Grund von Angela Sutcliffe geliefert, dass er eigentlich nicht zum Heiraten neigt, aber das ist eine Vermutung von ihr. Diese Aussage wird später klar widerlegt, als er Egg tatsächlich um ihre Hand bittet. Er selbst stellt es so dar, als sei er einfach zu schüchtern. Aber das ist bei seiner amourösen Vorgeschichte schwer denkbar. Alles sehr seltsam. Und die Lösung, naja, klar, die Lösung für diese Seltsamkeiten wäre, dass er schon verheiratet ist. Aber wer kommt da schon drauf? Auf Romanebene kommt niemand drauf, weil eben niemand von seiner Vergangenheit als Charles Mack weiß. So, als er kurz bevor er den Heiratsantrag macht, verrät Sir Charles Egg zwar, dass er Mack geheißen hat, aber das hat ja in dem Fall keine Bedeutung. Sir Charles stürzt sich auf jeden Fall mit neuer Energie in seine Werbung um Egg, als er Sir Bartholomew aus dem Weg geräumt weiß. Also das könnte so ein ganz leichtes Indiz sein, dass sozusagen plötzlich eine Kehrtwende in seinem Verhalten ihr gegenüber sichtbar wird, dass er plötzlich entschlossener ist und so weiter, als Sir Bartholomew gestorben ist. Der Schwachpunkt ist, ich sagte es bereits, dass Sir Charles nicht ausschließen kann, dass noch jemand anders dieses Geheimnis weiß. Aber das ist ein theoretischer Schwachpunkt. Denn Sir Charles ist hier ein Schauspieler, der in den eigenen Augen eine Rolle in einem Kriminalstück spielt. Gleich mehrere Rollen sogar. Und insofern erscheint ihm wahrscheinlich die Reduktion von Komplexität sehr plausibel und zu viel Realität ist dann eher hinderlich. Nun zum US-Motiv. Das wird durchaus vorbereitet. Im zweiten Kapitel des zweiten Akts, wohlgemerkt in der US-Ausgabe, erzählt Sir Charles, dass er einen Nervenzusammenbruch gehabt habe. Der habe zum Ende seiner Karriere und zu einer mehrmonatigen Auszeit geführt. Außerdem hat offenbar Sir Bartholomew am Tag vor seinem Tod in sein Tagebuch geschrieben: "Am worried about M. Don't like the look of things." Ich mache mir Sorgen über M. Ich mag's nicht, wie die Sachen aussehen. Damit kann zu diesem Zeitpunkt niemand etwas anfangen, aber viel später erfahren wir ja, dass der eigentliche Nachname von Sir Charles Mack ist. Hier haben wir also das M. Insofern ist in dieser Variante das Motiv besser vorbereitet als in der UK-Version, was dann auch eher dafür spricht, dass die britische Fassung die ursprüngliche ist. Denn, um mal ehrlich zu sein, die Tagebuchnotiz hätte man nicht verändern müssen. Die hätte auch zur britischen Motivation gepasst. Dann wäre es eben darum gegangen, dass Sir Charles Egg heiraten will und das hätte dann Sir Bartholomew Sorgen gemacht. Aber ehrlich gesagt, dass Sir Charles ein durchgeknallter Megalomane ist, das kaufe ich nicht ganz. Ja, in der amerikanischen Fassung werden im letzten Kapitel einige Beispiele geliefert. Aber ansonsten ist er zwar von sich sehr eingenommen und natürlich ein ruchloser, kaltblütiger Mörder, aber sonst? Und ein Einwand, so wie gegen die Bigamie-Variante, ist hier auch möglich, nur deutlich stärker. Sir Bartholomew ist nicht der einzige Nervenarzt in England, der eine entsprechende Diagnose stellen und eine Einweisung veranlassen könnte. Aber auch hier, das würde wahrscheinlich bei einem entsprechenden Persönlichkeitsbild keine Rolle spielen. Vielleicht lässt sich so viel sagen. Beide Motivationen sind nicht unplausibel, aber sie sind auch nicht die plausibelsten in Agatha Christies Werk. Insofern haben sie beide das gleiche Recht. Und egal, der Roman ist in beiden Fällen gut, aber wie gesagt, ich finde ihn in der UK-Variante ein bisschen besser, weil ich hier finde, dass Sir Charles die deutlich interessante Persönlichkeit hat. Denn diese ganze Durchgeknalltheit oder Megalomanie, das ist irgendwie auch eine Holzhammer-Motivation. Im UK ist Sir Charles ein Schauspieler, der irgendwie völlig die Beziehung zur Realität verloren hat, der die ganze Welt als Bühne sieht und sich selbst als Schauspieler, der mehrere Rollen spielt. Es bleibt unklar, wie er seine Beziehung zu Egg sieht. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass es hier plötzlich für ihn sehr ernst wird, dass er das Problem dann aber aus seiner Bühnenperspektive heraus sieht und löst. Ich bin mir gar nicht so sicher, was geschehen wäre, wenn er Egg einfach die Wahrheit gesagt hätte. Womöglich hätten die beiden einen Weg gefunden, weil es in der britischen Variante auf Ex-Seite eben nicht nur die romantische Schwärmerei einer jungen Frau ist, sondern durchaus mehr. Und wir haben in der Beziehung zu Angela Sutcliffe eben auch ein anderes Beispiel. Da gab es eine Beziehung, wohl auch eine sehr intensive und intime Beziehung, die halt nicht mit einer Heirat verbunden war. Okay, das war zu der Zeit skandalös und wäre vielleicht im Künstlermilieu möglich gewesen und wahrscheinlich wäre es auch für eine anständige Tochter aus gutem Hause vom Lande nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Aber vielleicht hätte man irgendeinen Weg gefunden. Aber gut, er ist dann eben doch zu sehr in seiner Bühnenperspektive drin. Das Ungewöhnliche an diesem Kriminalroman ist das fast völlige Fehlen von Verdächtigen, wenn wir mal ehrlich sind. In anderen Romanen von Agatha Christie, ebenso wie bei ihren Kolleginnen und Kollegen, stapeln sich die Verdächtigen und Motive ploppen an jeder Ecke auf. Nicht so sehr hier. Zur Motivation habe ich gerade was gesagt, auf die Verdächtigen komme ich jetzt, vor allem auf einen. Für den ersten Mord gibt es schlicht und einfach niemanden, der auch nur den Hauch eines Grundes hätte. Wer sollte denn den redlichen und zugewandten, aber eben auch, naja, man kann es sagen, wenig bemittelten Mr. Babington beseitigen? Wer sollte das gewesen sein? Zumindest in Sichtweise eines Motivs kommt Miss Milroy, aber auch nur, weil sie die einzige beteiligte Person ist, die Mr. Babington vor seiner Zeit in Cornwall gekannt hat. Da bliebe eigentlich nur ein Ausweg. Mr. Babington muss dann etwas gesehen oder erfahren haben, weswegen er aus dem Weg geräumt werden musste. Er wusste zu viel. Aber diese Möglichkeit wird zwar gelegentlich genannt, doch nie ernsthaft verfolgt, weil es auch hierfür irgendwie keinen Anhaltspunkt gibt. Und das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass im ersten Teil ja kaum ermittelt wird, weil niemand einen Grund für Ermittlungen sieht und wenn einer einen Grund sieht, hat man keinen Ansatzpunkt, keinen Hebel für Ermittlungen. Für den zweiten Mord sieht es auf den ersten Blick deutlich besser aus. Da sind wir offenbar auf vertrautem Agatha Christie-Terrain. Da ist der mysteriöse Butler Alice, da ist Miss Wills, die auf dem Anwesen herumschlüffelt und der auf den ersten Blick eine Erpressung und vielleicht auch mehr zuzutrauen ist. Mrs. Dacres hat Geldprobleme und daran ist auch Sir Bartholomew schuld. Mr. Dacres hat noch mehr Geldprobleme und er wäre schwer betroffen von einer Pleite seiner Frau. Außerdem verdächtigt er sie, gemeinsam mit Sir Bartholomew seine Einweisung in eine Anstalt vorzubereiten. Also hier wären wir in sicherem Fahrwasser. Aber das alles wird nicht wirklich ernst genommen wegen des ersten Mordes, denn alles ist ja fixiert darauf, warum jemand von diesen zahlreichen Verdächtigen unbedingt vor Sir Bartholomew und wirklich deutlich vor Sir Bartholomew diesen Mr. Babington umbringen sollte. Klar, Sir Charles gerät als Chefermittler nicht in Verdacht. Hier haben wir ein leises Echo von The Murder of Roger Ackroyd und das gleiche gilt für Egg und für Mr. Satterthwaite. Aber wie gesagt, selbst wenn, es gelte das Gleiche. Und damit wären wir bei Oliver Manders, der tatsächlich zu so etwas wie einem Verdächtigen aufgebaut wird. Denn er war beim ersten Mord dabei und er hatte auch so eine Art Streit mit Mr. Babington. Und er war beim zweiten Mord dabei und ist da so ein bisschen, das ist alles ein bisschen fishy. Wir erfahren gleichzeitig in diesem Roman sehr viel von ihm. Die allergeringste Rolle bei der ganzen Sache spielt die Tatsache, dass er Jude ist. Insofern kann das nicht mal als falsche Fährte dienen. Egg nennt ihn im zweiten Kapitel des ersten Aktes scherzhaft Shylock, nach der jüdischen Gestalt bei Shakespeare. Das zeigt einerseits den gedankenlosen Umgang zu dieser Zeit mit jüdischen Stereotypen. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass ihr diese Kategorie letztlich völlig egal ist. Die ist völlig irrelevant für die Bewertung ihres Freundes und vielleicht späteren Ehemannes. Das sind tatsächlich eher Fragen der Persönlichkeit relevant. Mr. Satterthwaite hat kurz zuvor, also ganz am Anfang des Romans, das Gefühl gehabt, dass irgendetwas an Manders fremd sei. Und nach dieser Shylock-Bemerkung X erkennt er, nicht fremd, ein Jude. Es ist eine interessante Bemerkung, weil Satterthwaite dem Agatha Christie eine große Weisheit zuschreibt, weil Satterthwaite klarstellt, dass für ihn die Juden selbstverständlich nicht fremd sind, sondern zu seinem Land dazugehören. Und auf der anderen Seite beschreibt es eine leise Fremdheit, die nur der hyperaufmerksame Satterthwaite erkennt, die vielleicht daraus rührt, dass im alltäglichen Leben von Oliver Manders seine Religionszugehörigkeit unterschwellig immer eine Rolle spielt, die ihn automatisch an den Rand stellt. Darüber hinaus konstatiert Satterthwaite, dass Manders und Egg eigentlich wunderbar zusammenpassen, beide gut aussehend, und sie zanken sich, was er als gutes Zeichen sieht. Und damit gibt es auch überhaupt gar keinen einzigen Hinweis mehr auf seine jüdische Religion im ganzen Roman. Trotzdem ist Mr. Manders, zumindest gibt er sich am Anfang so, keine besonders sympathische Persönlichkeit. Aber das wird nicht dem Judentum zugeschrieben, sondern ist bei Agatha Christie keine Seltenheit bei jungen Leuten, besonders bei jungen Männern. Er ist hier eher ein Linker, das ist für Christie sowieso verdächtig und oft ein Zeichen fehlender Reife. Und seine Unsicherheit lässt ihn forscher und damit auch empathieloser auftreten, als er eigentlich ist. Hercule Poirot erkennt gleich bei der ersten Begegnung, dass auch Manders eine Rolle spielt. Aber nicht selbstsicher wie Sir Charles, für den das ganz natürlich ist, nicht als Ausfluss seiner Persönlichkeit, sondern bei Manders resultiert das aus Unsicherheit. Oliver Manders ist bei beiden Morden anwesend, das sagte ich schon, und das begründet einen Anfangsverdacht, aber gut, das betrifft auch andere. Aber bei ihm kommt dazu, dass er bei Sir Bartholomew gar nicht eingeladen war, sondern er ist zur Gesellschaft nur durch einen gefakten Motorradunfall dazugekommen. Offenbar eine leise Anleihe bei Why Didn't They Ask Evans. Und seine Erklärung, Sir Bartholomew habe ihn darum gebeten, einen Unfall zu simulieren, das sei so eine Art Scherz gewesen, diese Erklärung ist nicht wirklich glaubwürdig, auch wenn sie letztendlich stimmt, obwohl es nicht Sir Bartholomew war, sondern Sir Charles, aber egal. Also insofern, von Seiten Oliver Manders aus liegt da gar kein Fehlverhalten vor. Aber natürlich hätte man sich auch vorstellen können, dass er den Unfall deshalb arrangiert hätte, nicht um irgendwen zu ermorden, sondern einfach um in der Nähe von Egg zu sein, in die er ja doch irgendwie auch verliebt ist. Dann aber findet Miss Wills einen Zeitungsausschnitt über das Gift Nikotin, der aus seinem Portemonnaie fällt. Sie gibt das nicht weiter, wir bzw. Mr. Satterthwaite erfahren es aus seinem eigenen Mund. Und hier merkt man, dass der tolle Plan von Sir Charles doch so den einen oder anderen Haken hat, denn sowohl dieses Muttermal als auch dieser Zeitungsausschnitt wird von Miss Wills gefunden. Und Miss Wills hat überhaupt gar kein Interesse dran, das der Polizei gegenüber zuzugeben oder der weiterzuerzählen, weil sie es ja für sich behalten will, um es irgendwann mal in ihren eigenen Roman zu verbraten. Also das ist so ein bisschen unglücklich für Sir Charles, aber letztendlich kommt es ja alles doch irgendwie raus. Trotzdem, das sind Indizien, die eigentlich viel zu offensichtlich sind, um Manders wirklich in Verdacht zu bringen. Wer so offensichtlich verdächtig ist, kann nicht schuldig sein. Das wäre gegen Kriminalgeschichtenlogik. Obwohl, bei Agatha Christie weiß man eigentlich nie. Wir erfahren einiges von Manders Vorgeschichte. Er ist das Kind einer Affäre einer Rechtsanwaltstochter aus gutem Hause mit einem verheirateten Mann, der sie dann fallen lässt, aber Oliver ist dann schon unterwegs. Kurz darauf stirbt Olivers Mutter, also Oliver Manders wächst ohne Eltern bei irgendwelchen Verwandten auf. Und diese unstete Kindheit stattet ihn mit einem Minderwertigkeitskomplex aus, den er zu überspielen versucht, und zwar durch pampiges, provokantes Auftreten. Deshalb auch seine verletzenden Ausfälle gegenüber dem armen Mr. Babington, gegen Kirche, Gott und so weiter. Naja, der geht damit aber relativ souverän um, sowas hört er wahrscheinlich öfter. Natürlich ist das kein Motiv für den ersten Mord, es wird auch nie wirklich angenommen, aber irgendwie dient es dann doch so ein bisschen dazu, so eine Art von Generalverdacht, also Verdacht für beide Morde gegen diesen Oliver Manders aufzubauen. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu anderen Werken hat man nie das Gefühl, dass es wirklich ist. Nun habe ich fast nichts über den dritten Mord gesagt, und da gibt es auch nicht viel zu sagen. Es ist auf den ersten Blick ein klassischer Nachbesserungsmord. Mrs. de Rushbridger wusste etwas und muss deshalb sterben. Das Originelle ist natürlich an der Stelle, dass sie sterben muss, weil sie nichts weiß, hatte ich ja schon geschildert. Und natürlich wirft das nochmal ein besonderes Licht auf Sir Charles, auf seine besonderes, wirklich gestörte Persönlichkeit. Gut, dass Egg dieser Ehe entkommen ist. Das angebliche Telegramm, mit dem Poirot gerufen wird, ist natürlich seltsam, weil Mrs. de Rushbridger kann überhaupt nicht gewusst haben, dass Poirot irgendwie mit diesem Fall verbunden ist, das wissen ja nur relativ wenige. Aber das ist eigentlich auch kein Indiz für irgendwas und schon gar nicht im Hinblick auf irgendwen. Insofern ist da irgendwas seltsam, aber Poirot ist hier auf Mutmaßungen angewiesen und wenn er sozusagen nicht den ersten und den zweiten Mord geklärt hätte, dann wäre er mit dem dritten auch nicht weitergekommen. Und diese Folge ist jetzt nun sowieso schon viel zu lang, um jetzt über diesen dritten Mord noch viele Worte zu verlieren. Es ist ein guter Grund, sie jetzt zu beenden. Ich habe, vielleicht als kleines Fazit, beim Verfassen und Aufnehmen gemerkt, dass hier einer meiner Lieblingsromane heranreifen wird, weil ich dieses Theatermotiv so überaus gelungen finde und weil ich diese Persönlichkeit von Sir Charles so unglaublich ekelhaft sie auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite auch ziemlich faszinierend und viele Sachen, bei denen man sich wundert, sind dann sozusagen im Licht dieser Theaterthematik doch eigentlich sehr plausibel. Vielen Dank all denen, die bisher zugehört haben und natürlich auch denen, die es zumindest versucht haben und früher ausgestiegen sind. Das ist jetzt heute die, naja, man kann sagen, eine Jubiläumsfolge insofern, als genau 4 Jahre vor der Veröffentlichung dieser Folge ich die erste Folge von Agatha's Memories veröffentlicht habe. Insofern ist schon erstaunlich, wie die Zeit vergangen ist und was alles passiert ist und dass tatsächlich ich in diesen 4 Jahren 149 Folgen geschafft habe, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Aber wir haben ja noch etliche Folgen vor uns und ich bin guter Dinge, dass es auch weitergehen wird. Aber erstmal die nächste Folge und in der geht es um den zweiten Poirot-Roman des Jahres 1935. Bis dahin, alles Gute.